Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zur 52. Episode des Vitamin Bäre Podcast. Und heute habe ich zu Gast den Björn Arndt. Und wir hatten ja in der 51. Episode das Projekt Grenzgängerweg und da hatte ich ja dann den Link gemacht zu der Virtual Reality Tour, also dass man quasi das ganze Ding abwandern kann auf dem Laptop oder auf dem Smartphone oder wo auch immer. Und der Björn, der ist nämlich derjenige, der das gemacht hat. Und wie er das gemacht hat, was er dabei erlebt hat und insgesamt zum Allgäu, das erzählt er hier im Podcast. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. So, ich habe heute quasi die Empfehlung aus dem letzten Podcast vom Thilo Kreier, nämlich dem Björn Arndt bei mir in der Leitung, beziehungsweise in der Zoom-Übertragung. Und wie kam das zustande? Ganz einfach, der Thilo Kreier ist der Projektverantwortliche für den Grenzgängerweg und der Björn hat den Grenzgängerweg virtuell erlebbar gemacht, was natürlich aktuell besonders toll ist, weil man dann auch vom Wohnzimmer aus oder im Bett einfach mal auf Wanderschaft gehen kann. So, und deswegen grüße ich heute bei mir den Björn. Hallo Björn!
Hallo, grüß dich!
Erzähl doch mal für die Leute, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
Also ich bin der Björn Arndt, komme aus dem Allgäu, bin hier geboren, aufgewachsen und habe eigentlich fast mein gesamtes Leben auch hier verbracht, mit kurzen Unterbrechungen im Freisinger Land. Ich habe eine kleine Marketingfirma, beschäftige mich da viel mit Webseiten. Das ist auch die Ecke, wo ich beruflich herkomme, aus der IT, und mache aber eben auch Fotografie und Texte, also alles, was das Marketing so einem abverlangen kann. Und parallel betreibe ich seit 2003 einen Blog, der nennt sich bergtournimallgäu.de. Damals war es wahrscheinlich noch nicht mal ein Blog vom Titel her, sondern letzten Endes nur eine Sammlung meiner Bilder, meiner Bergerlebnisse. Und das hat sich über die Jahre hinweg entwickelt und hat jetzt eine ganz akzeptable Größe erreicht. Damals hieß das Ganze, wie gesagt, bergtournimallgäu.de, hat sich jetzt gewandelt auf bergparadiese.de, weil ich neben dem Allgäu natürlich noch viele, viele andere Regionen im gesamten Alpenraum inzwischen abdecke. Also ein recht breites Spektrum.
Sehr cool. Also hast du quasi auch so ein bisschen dein Hobby oder deine Leidenschaft quasi mit deiner Arbeit zusammengebracht, oder?
Absolut, kann man wirklich so sagen. Also das, was ich machen kann, da ist viel Leidenschaft und viel Liebe mit dabei. Und ich kann eigentlich aus beiden Bereichen, in denen ich unterwegs bin, das Marketing wie auch dem Blog, das Beste miteinander verbinden. Bin in den Bergen unterwegs, kann da Berichte und Videos und Bilder machen. Und auf der anderen Seite sitze ich auch immer noch im Büro, mache da meinen erlernten Beruf quasi übe ich da aus, indem ich dann das, was ich so geschrieben habe, was ich fotografiert habe, dann technisch wiederum umsetze und im Internet zum Leben erwecke.
Das Schöne ist ja, wir haben ja gerade schon mal ein bisschen gesprochen vorab, dass wir quasi gleiche Ausbildung gemacht haben, nur in unterschiedlichen Jahren. Und dass wir im Prinzip mit Bergen und der Informatik quasi doch uns viele Sachen vereinen. Und die größte, also Spielerei ist das falsche Wort, aber die größte, ich sage jetzt trotzdem Spielerei quasi, ist ja jetzt die ich von dir gesehen habe, wirklich diese Grenzgängerweg-Tour als virtuelle Tour. Also da, wo du quasi jeden mitnimmst. Und also mit in die Berge bei schönem Wetter natürlich immer. Da regnet es auch nicht. Wie ist denn das entstanden? Also wie bist du zu dem Projekt gekommen und wie hast du es realisiert?
Also ganz witzig war, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus. Ich habe mal einen Blogbeitrag geschrieben und einen Text geschrieben über einen Grenzgänger. Den Namen dieser Tour habe ich mir selber ausgedacht. Die führt hier ein paar Kilometer von mir entfernt zu meinen Eltern rüber ins Tannheimer Tal. Und daher dieser Name Grenzgänger. Und einige Monate später bin ich dann wiederum durch Zufall auf das Grenzgänger-Projekt selber gestoßen. Also dieses offizielle Projekt, diese 6-Tages-Tour, die das Allgäu mit dem Tannheimer Tal und dem Lechtal verbindet. Und ja, so ist mal die Verbindung zum Thilo dann letzten Endes entstanden. Es gab dann irgendwann mal eine Ausschreibung genau zu diesem Thema. Die Digitalisierung des Grenzgängerwegs, also die Aufnahmen, die Fotoaufnahmen, gepaart mit ein paar Videoclips. Auf die Geschichte habe ich mich dann beworben, weil ich in der Vergangenheit auch schon viele virtuelle Touren gemacht habe, eher dann im Immobilienbereich oder im Hotelbereich, wo man dann quasi von Zimmer zu Zimmer springen kann, und dachte, Mensch, das wäre eigentlich eine coole Idee, sowas mal in der Realität, also in der Natur draußen, zum Leben zu erwecken. Und ja, habe mich dann darauf beworben, habe den Zuschlag bekommen. Und so ist dann letzten Endes diese 6-Tages-Tour in digitaler Form entstanden. Das heißt, du kannst jetzt vom Startpunkt im Schattwald Schritt für Schritt über die ganzen Berggipfel zu jedem Kreuzungspunkt hingehen, zu jeder Hütte gehen und dir im Vorfeld schon mal den Grenzgänger anschauen, ohne dass du jemals da gewesen bist. Also man kann sich wunderbar vorbereiten, man kann es als Inspiration sehen, man kann es auch in der Nachbetrachtung mal sehen, weil oft ist es ja so, du bist gerade auf einer Tour unterwegs und hast nicht so das ideale Wetter, hast vielleicht auch nicht so den richtigen Weitblick dann, die gute Fernsicht, und kannst dir dann die einzelnen Etappen und die einzelnen Abschnitte auch nochmal im Nachhinein im Internet anschauen und das ganze Revue passieren lassen. Ja, also war im Prinzip Glück, viel Glück, wie so vieles im Leben mit dabei. Zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Menschen kennengelernt, die richtige Technik und das richtige Equipment im Hintergrund gehabt. Ja, und so haben wir das Projekt im vergangenen Sommer dann letzten Endes realisiert.
Und technisch, wie hast du das gemacht? Also war das eine 360-Grad-Kamera oder hast du quasi alle 5 Meter einmal die Kamera so rumgeschwenkt?
Nee, also ich arbeite zwar mit verschiedenen Techniken. Also ich kann das eine sowohl mit Spiegelreflexkamera auf der einen Seite aufnehmen. Da dauert so eine Aufnahme relativ lang, hat dafür ein bisschen andere Auflösung. Also ist technisch letzten Endes eine andere Herangehensweise in den Bergen. Ist aber gerade auf einer längeren Tour natürlich Equipment und Gewicht auch ein bisschen ausschlaggebend. Und hier habe ich für diese Tour habe ich eine One-Shot-Kamera, also eine wirkliche 360-Grad-Kamera verwendet und im Nachhinein dann zum einen die Bildbearbeitung gemacht, natürlich am Rechner, und das Ganze dann mit einer Software zusammengesetzt, sodass du die einzelnen Kreuzungspunkte per Klick, entweder am Desktop oder sogar mit einer VR-Brille, wo du ein Smartphone dann letzten Endes reinschieben kannst, durch Bewegung, also durch das Gyroskop, was in einem Handy verbaut ist, kannst du da, ohne dass du irgendwo hinklicken musst, von Kreuzungspunkt zu Kreuzungspunkt wandern. Ja, also es ist eine Kombination letzten Endes aus Fotografie auf der einen Seite und dann wiederum die Umsetzung der Bildbearbeitung und letzten Endes die technische Umsetzung innerhalb von einer virtuellen Software.
Ist es dann sowas Ähnliches wie diese ganzen Google Maps Autos oder Street View Autos, also die so eine Kugel oben drauf haben? Oder?
Ja, also nicht ganz so groß. Die Kameras gibt es in verschiedenen Ausführungen, aber im Prinzip kann man sich es genauso vorstellen. Die gleiche Tour könnte man jetzt auch in einem weiteren Schritt noch auf Google Maps auch nochmal bringen. Dazu musst du letzten Endes dann nur die Georeferenzpunkte in Google haben. Teile der Tour haben wir schon umgesetzt, auch auf Google Maps, allerdings dann nicht mit dem Übergang von Gipfel zu Gipfel, sondern reine 360-Grad-Ansichten von bestimmten Gipfelzielen. Die kann man sich jetzt schon auf Google Maps auch anschauen. Aber von der Technik her, wie du es beschrieben hast, ist es ein ähnlicher Vorgang.
Also hast du die Kamera quasi hinten in deinem Rucksack drin oder bist du da rumgelaufen?
Nein. Also das ist schon mit Stativ. Also ich hatte die Kamera natürlich hinten drin, bin aber nicht rumgelaufen und habe dann einfach mal so auf den Auslöser gedrückt, sondern du gehst an den Punkt, schaust dir im Vorfeld natürlich an, die Karte. Wenn wir jetzt ein Video hätten, dann könnte ich euch die Karte auch noch zeigen. Die hängt nach wie vor hier bei mir an der Wand, wo diese ganzen Kreuzungspunkte eingezeichnet sind, wo ich genau mir im Vorfeld angeschaut habe, wo ist auf der einen Seite eine Weggabelung natürlich, wo ist ein besonderer Punkt, wo es sich lohnt, ein Bild zu machen. Und die Punkte habe ich dann während der Tour, während dieser mehr als 6 Tage, wo ich letzten Endes in den Alpen unterwegs war, bin ich angegangen, Stativ aufgebaut, Kamera aufgebaut, Foto gemacht, eingepackt wieder, weitergegangen zum nächsten Kreuzungspunkt. Und so sind insgesamt im Verlauf der Tour um die 200 unterschiedliche Bilder entstanden, die danach zu knapp 100 Bildern in der Tour zusammengefasst wurden. Also da gab es dann eine Bildauswahl. Und somit ist das Ganze von der Anzahl der Bilder her ein bisschen zusammengeschrumpft. Aber das Ergebnis ist einfach, du gehst raus, egal bei welchem Wetter, kannst dir die einzelnen Wegabschnitte anschauen, hast auch noch die Möglichkeit, über eine Karte zu navigieren und von Punkt zu Punkt dich bringen zu lassen. Also ein tolles, tolles Ergebnis, wie ich finde.
Definitiv. Und normalerweise dauert das Ganze ja 6 Tage, also zumindest sind 6 Etappen. Wie hast du das logistisch gemacht? Also in 6 Tagen hast du das ja wahrscheinlich nicht direkt gemacht. Das wäre ja Hammer-Sportprogramm alleine gewesen mit Aufbauen, Hin- und Herlaufen. Und wie lange hat das denn gedauert und wie hast du es gemacht? Hast du es in mehreren Wochen gemacht und dann Berghütte oder...
Also ich habe den großen Vorteil, ich habe keine Anreise. Im Prinzip sind es 30 Minuten bis zum ersten Einstiegspunkt, die ich fahren muss und dann stehe ich schon am Berg und habe in der Tat jede Tour, also jede Tagesetappe immer einzeln gemacht, also ohne Übernachtung auf den einzelnen Hütten. Bin raufgegangen, habe die Gipfelaufnahmen gemacht und bin dann wieder ins Tal abgestiegen und am nächsten Tag bin ich weitergegangen. Alles in allem war ich 8 bis eher 10 Tage, möchte ich sagen, unterwegs, weil ich manchmal auch nur Teilabschnitte einer Tour gemacht habe. Und das Ganze hat sich vom Zeitfenster her aber ziemlich stark auf eine Schönwetterphase im letzten August verdichtet. Muss sagen, toi 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 im Nachhinein auch noch. Das war genau das richtige Zeitfenster, weil vorher und nachher kam wieder eine Schlechtwetterperiode und so haben wir einigermaßen durchgängig immer die gleichen Bilder, also von der Belichtung her, vom Wetter her, eine sehr, sehr schöne, stabile Wetterlage eigentlich gehabt. Und die härteste oder die größte sportliche Herausforderung habe ich dann ziemlich am Ende gemacht, weil ich gesagt habe, oh, jetzt bricht das Wetter ein bisschen zusammen. Ich muss mal mich ein bisschen sputen und das war ja die südliche Schleife des Grenzgängers. Die geht übers Prinz-Leupold-Haus und umrundet quasi einmal den Hochvogel. Das sind 2 Tagesetappen, die sich da am Prinz-Leupold-Haus dann wieder treffen. Und die habe ich an einem Tag gemacht, vom Lechtal aus. War eine hammerschöne Tour, ein wunderbarer Tag, tolles Erlebnis dann auch, nicht nur die Bildaufnahmen machen zu können, sondern eben auch diese komplette Umrundung des aus meiner Sicht schönsten Berges, den wir hier im Allgäu haben. Das war so das sportliche Highlight dieser ganzen Unternehmung Grenzgänger Digitalisierung.
Das Matterhorn des Allgäus oder der Allgäuer Hochalpen. Ja, die 2 Etappen, die sind mir noch sehr, sehr gut in Erinnerung, weil ich habe 1/4 davon nur geschafft. Aber dazu im letzten Podcast mehr.
Ja, dafür hast du das Schnitzel genießen können unten in Hinterhombach, wie ich gehört habe. Bei mir ging das zeitlich gar nicht mehr.
Es war nicht nur 1, genau.
Okay, dann kannst du ja die Zeit auch an der Vierteltour irgendwie vertreiben.
Definitiv. Aber ist dir dann auch, also wenn das im August war, da war natürlich dann wahrscheinlich mit Ferienbetrieb und sowas einiges los. Gab es auch irgendwie lustige Begegnungen, dass die Leute dich gefragt haben, was du denn da machst? Und
also Begegnungen gab es natürlich. Es ist auch schon an den Hotspots dieser Tour schon einiges los. Insgesamt muss man aber dennoch sagen, ist die gesamte Grenzgänger-Tour wenig begangen. Also was ich jetzt immer wieder festgestellt habe, man begegnet Leuten, die haben eigentlich gar nicht so wirklich wahrgenommen, was ich da oben so treibe. Die lustigste Begegnung war letzten Endes mit einer Nachbarin hier aus dem Dorf, wo ich wohne, die ich zufällig im Verlauf der Tour dann getroffen habe und die genau wie ich einen herrlichen Tag für diese eine Etappe sich rausgesucht hatte und letzten Endes nur in den kleinen Bergsee oben reinspringen wollte. Das war so die lustigste Begegnung, muss ich sagen, weil unerwartet. Aber ansonsten kann ich einen Grenzgänger auch wirklich aufgrund der Frequenz, die er momentan definitiv nicht hat, echt empfehlen. Also du hast deine Hütten, da ist immer was los auf den Hütten, weil sie von verschiedenen Zugängen her erreichbar sind. Die langen Etappen, sei es jetzt der Abschnitt Jubiläumsweg oder gerade hinten hinter Hornbach, du kennst ja, diese zwei Etappen, sind wunderbar einsam und das Schönste, was dir eigentlich da oben begegnen kann, sind ganze Rudel an Gämsen, die auf einmal quer über den Weg springen und dir irgendwie auch nochmal so ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern, egal wie anstrengend die Tour an dem Tag war.
Wenn du jetzt mal so überlegst, jetzt hast du den Grenzgänger gemacht, also fotografiert beziehungsweise halt virtuell zur Verfügung gestellt. Hast du denn Anfragen von anderen Projekten, Wanderwegen, die das auch machen wollen? Weil ich finde, das ist ja schon eine richtig coole Sache. Und ich denke mir jetzt so zum Beispiel so die Nagelfluhüberschreitung von der Hochgratbahn bis zur Mittagbahn oder sowas. Das wäre schon geil.
Also aktuell leider nein. Anfragen aber immer herzlich willkommen natürlich für solche Projekte, die da bin ich immer zu haben. Ich habe aber die gegenüberliegende Seite der Nagelflugkette, also die Sonnenköpfe, die habe ich vor vielen Jahren schon mal in der Form digitalisiert. Oder auch im Süden vom Allgäu, also noch ein bisschen weiter südlich, Oberstdorf. Ich nenne es Hufeisenrunde. Das ist quasi die komplette Überschreitung des Allgäuer Hauptalpenkamms. Den findest du, oder die Tour findest du virtuell auch bei mir auf dem Blog. Ansonsten sind da die Nachfragen noch ein bisschen zurückhaltend. Wobei wir zwar die Aufnahmen jetzt seit letzten Sommer gemacht haben, im Spätherbst aber erst online gegangen sind mit diesem ganzen Projekt und jetzt erst die neue Bergsaison beginnt. Also ich denke, das braucht noch ein bisschen Zeit, um sich auch durch die Suchmaschinen als eben auch durch die einzelnen Tourismusdestinationen zu fressen. Aber aus meiner Sicht bietet es halt eine enorme Möglichkeit, um eine Region oder auch nur bestimmte Orte von einer ganz anderen Seite zu beleuchten und Menschen zur Verfügung zu stellen in einer Form, wo Menschen vielleicht auch gar nicht mehr hinkommen, weil sie gehandicapt sind, weil sie nicht mehr so mobil sind, wie sie früher mal waren, aber trotzdem dieses ein oder andere Highlight ganz gern nochmal erleben möchten. Und da bieten sich wirklich nahezu grenzenlose Möglichkeiten mit solchen Aufnahmen.
Ja, deswegen, also das finde ich halt eine super Sache und vor allen Dingen kann man sich dann halt auch ein bisschen mehr darauf einstellen, was kommt auf einen dazu oder halt auch nicht.
Genau, das war ja auch einer der Beweggründe dieses Projekts, zu zeigen, wie schaut dieser Grenzgänger aus, wo bewege ich mich da, ist das jetzt ein hügeliges Gelände, ist das felsiges Gelände, sind das hohe Berge oder viele können sich ja unter dem Allgäu auch manchmal nicht so richtig was vorstellen und parallel dazu haben wir auch während der Tour kleine Videoclips gedreht, zu jeder Etappe einen kurzen 20-30-sekündigen Clip, der so die Schlüsselstellen auf den einzelnen Abschnitten zeigt. Also da fällt mir die Lerchwand ein, die halt ziemlich abschüssig ist auf der einen Seite, aber sehr, sehr gut gesichert durch Drahtseile. Da fällt mir dann die Gratüberschreitung zwischen Priesa und Ponten ein, wo man einfach mal reinführen kann und reingucken kann, auch dann wirklich in Bewegtbildern, und sich auf so eine Etappe oder so eine gesamte Tour mal vorbereiten kann. Darüber hinaus kriegt man natürlich einen tollen Eindruck, was erwartet mich insgesamt, und das Erlebnis, wer so eine Mehrtagestour mal durch die Alpen gemacht hat, der kommt, glaube ich, nicht mehr wirklich davon los, weil es gibt aus meiner Sicht nichts Entspannenderes, Inspirierenderes und nichts, wo man sich so gut erden kann, wie wenn man 2, 3, 4 oder auch 6 Tage in den Alpen unterwegs ist oder auf irgendeinem Weitwanderweg unterwegs ist und viel Zeit mit sich selbst verbringen kann.
Gutes Thema, weil ich habe vor zwei Jahren den E5 mal gemacht im Sommer. Mhm. Welche Touren hast du da jetzt schon alles gemacht? Das werden wahrscheinlich ein paar mehr sein.
Also den E5 habe ich 3-mal gemacht.
Okay. Klassisch oder mit...
Klassisch. Also ich bin nicht an einem Stück. Das hat, da war ich 5 oder 6 Jahre alt, glaube ich, als mich meine Eltern da das erste Mal auf diesen E5 mitgeschleift haben. Und wir haben das war der Familienurlaub, der zog sich dann über mehrere Jahre gefühlt hin. Wir haben immer wieder mal 1-2 Wochen in den Sommerferien den E5 gemacht. Also wir sind in Oberstdorf losgegangen und dann bis Meran, dann weiter bis Bozen. Und die letzte Tour, die ich gemacht habe, die ging dann auch wirklich tatsächlich komplett durch. Und eine super schöne Tour. Also E5 sehr zu empfehlen. Allerdings, wie ich ihn damals kennengelernt habe, ähnlich wenig begangen wie der Grenzgänger. Inzwischen glaube ich, dass sich da mehr Karawanen auf den Wegen und auf den Hütten tummeln. Deswegen ist der E5 jetzt nicht mehr das, was ich nochmal machen muss. Ich habe dieses Jahr noch andere Weitwanderwege in Planung. Ein Weg, der geht von Garmisch nach Innsbruck rüber. Zum Beispiel auch eine tolle Alternative zu diesen großen Wegen. Und hier im Allgäu hast du natürlich immer Möglichkeiten, auch einfach dir selber Weitwanderwege zusammenzustellen, weil die Hütten mit Tagestouren sehr gut zu erreichen sind. Und dann machst du ein bisschen Hüttenhopping und genießt eigentlich da die Bergwelt.
Würde denn dich jetzt auch mal so ein Weitwanderweg, so à la Appalachian Trail oder sowas interessieren?
Oh, da müsste es, ja, ich kenne jemanden, der den gemacht hat, der ein Riesenfan von solchen Trails auch ist, der Carsten.
Der übrigens auch schon im Interview war.
Ah, siehst du mal, Asche über mein Haupt, den habe ich leider nicht gehört, diesen
Beitrag. Das war eine der ersten Folgen, da haben wir zusammen auf einer Wiese bei ihm in Sonthofen, nee, nicht in Sonthofen.
Freiberg. Freidorf.
Ja, auf einer Wiese gesessen und uns einen Arsch abgefroren und dabei das Interview aufgenommen.
Ja, auch eine schöne Erinnerung. Nein, also das ist was, das geht mir dann zu sehr in dieses Ultraleicht-Thema auch rein, weil du dich auf sowas, glaube ich, ganz, sowohl vom Equipment her als auch von der ganzen, vom ganzen Training her anders vorbereiten musst. Also für mich sind so 5, 6, 7 Tage, gerne auch mal 10 Tage, richtig. Und ich muss da nicht die große Strecke machen. Ich habe lieber die Höhenmeter, am liebsten dann auch noch bergauf wie bergab. Bleibt da auch ganz gerne in heimischen Gefilden. Also was mich extrem reizen wird, aber das ist auch für dieses Jahr geplant, ist zum Beispiel die Brenta-Durchquerung. Ich hoffe, dass sich die Lage da sowohl vom Wetter als auch von den anderen Umständen so entwickelt, dass wir den dieses Jahr im Herbst noch machen können. Und das sind so eher diese Herausforderungen, die mich reizen. Das andere wäre mir, glaube ich, persönlich zu lang, muss ich ehrlich sagen.
Okay. Jetzt hatte Thilo dich schon als Tausendsasser angekündigt und wenn man sich jetzt mal hier auf deiner Webseite umschaut, bergparadiese.de, um das nochmal zu erwähnen, dann habe ich hier Bergtouren, Klettersteige, Weitwandern, Biketouren, Skitouren, Ausflüge, Trailrunning, Reisen. Genau. Da fehlt mir jetzt noch so ein bisschen die Luftvariante, wenn ich mal so ins Allgäu gucke, wer da jetzt alles fliegt. Da auch schon mal dran gedacht, Paragliding zu machen oder sowas?
Ich bin einmal aus dem Flugzeug gesprungen mit dem Fallschirm, also in einem Tandemsprung. Das war Sensation. Ich möchte auf jeden Fall nochmal das Ganze mit Paraglider auch machen. Aber selbst, du hast es ja gerade vorgelesen, was ich alles so treibe. 1000 Sasser ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Ich glaube, dass ich einfach bergaffin bin und diese Leidenschaft letzten Endes in meinen sportlichen Aktivitäten auslebe. Paragliden würde mir, glaube ich, schon Spaß machen, aber ich glaube nicht, dass ich mir eine Ausbildung da nochmal antun würde. Da bleibe ich lieber mit beiden Füßen auf dem Boden oder hänge mich dann zu jemandem in den Gurt mit rein und genieße das Ganze aus einer anderen Perspektive, habe dann wahrscheinlich auch mehr Hände frei, um ein paar Bilder zu machen.
Der Junge muss an die frische Luft beziehungsweise raus in die Natur, um mal Harpe Kerkelin war das, glaube ich. Woher kommt das denn? Also klar, du bist im Allgäu geboren, aber ich meine, ich kenne auch jetzt viele Allgäuer, die sagen, Berge, na, brauche ich nicht. Habe ich ja genug um mich rum, aber muss ich nicht hoch.
Ja, lustig. Ich glaub, wirklich in die Wiege gelegt worden von den Eltern, dadurch, dass die mich halt in jungen Jahren schon rausgeschleift haben und einfach, ich kannte nie was anderes, als am Wochenende rauszugehen, auf einen Berg zu gehen. Oder wir sind irgendwo an den Bach gegangen, haben gegrillt, haben Feuerchen gemacht, haben gezeltet. All das, was man heutzutage oft auch gar nicht mehr darf. Das ist wahrscheinlich die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dadurch, dass ich dann mehrere Jahre, 7 an der Zahl waren es, glaube ich, genau, im Münchner Raum beheimatet war und die Berge nur von der Ferne und nur am Wochenende gesehen habe, hat sich in der Zeit nochmal so wirklich so eine Sehnsucht entwickelt. Und wenn ich flaches Land sehe, das geht mal ganz gut. Also ich kann noch mal 1-2 Wochen irgendwo an dem Strand liegen, aber danach brauche ich Hügel. Also da muss ich einen Horizont sehen, der nicht glatt ist, sondern mit Zacken. Und da muss ich raus, muss mich bewegen. Und es gibt ja auch aus meiner Sicht eben nichts Schöneres als einen Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang in den Bergen oder irgendwo in der Wiese auch zu sitzen. Man muss sich ja nicht nur bewegen und Steinböcken beim Grasen zuzuschauen und, oder einfach nur die Berggipfel zu genießen. Ich glaube, es ist in die Wiege gelegt worden. Der Bewegungsdrang kommt vielleicht noch mit dazu. Und vielleicht inzwischen ein bisschen Altersweisheit, weil ich durch meine früheren Jobs bestimmte Dinge zeitlich gar nicht mehr so machen konnte und das Ganze jetzt umso mehr genieße.
Bist du dann auch so dieser, der seinen Laptop mitnimmt und dann auch mal von der Hütte aus arbeitet? Oder sagst du, nee, ich trenne Arbeit und die Aktivitäten draußen wirklich streng?
Also ich habe natürlich, wenn man es als Computer bezeichnen möchte oder Laptop quasi, habe ich das Smartphone mit dabei, aber weil ich sehr viel Fotografie auch darüber mache. Auf der anderen Seite gehört es für mich auch als Notfallausrüstung in den Rucksack mit dazu. Aber ich bin auch schon zum Arbeiten rausgegangen, habe da aber meistens Stift und Block dabei. Das war für mein erstes Buchprojekt, was ich realisiert habe. Und habe mich auf einen wunderschönen Berghang inmitten von lauter Silberdisteln gesetzt und habe da meinen gedankenfreien Lauf gelassen und das zu Papier gebracht. Also da bin ich dann doch wieder der klassische Arbeiter, der lieber mit Stift und Papier hantiert, als dass ich einen Laptop mit rausnehme. Also ich merke das auch immer auf meinen Reisen. Also wenn ich auch in anderen Regionen unterwegs bin, letztes Jahr war ich im Pillersital viel unterwegs oder auch in Slowenien. Ich habe zwar oft einen Rechner mit dabei, um den dann in der Unterkunft letzten Endes aufzuklappen und irgendwas zu machen. Aber die Muße fehlt mir da komplett. Also es gibt, glaube ich, Zeiten, da kann man die Technik einsetzen und es gibt Zeiten, da gehört die Technik und Orte, da gehört die Technik letzten Endes nicht hin. Also da gehört der gesunde Menschenverstand eingesetzt, da gehört das Herz ein bisschen geöffnet und die Augen vor allem und einfach nur genießen. Alles andere würde, glaube ich, dann auch im Endergebnis nichts Gutes bedeuten oder nichts Gutes mit sich bringen.
Du hast ja auf deiner Webseite so eine Kategorie beziehungsweise eine Überschrift besondere Orte. Was würdest du denn als besonderem Ort im Allgäu empfehlen?
Besondere Orte, da könnten wir jetzt einen komplett eigenen Podcast wahrscheinlich aufmachen.
Die Top 3 reichen mir.
Ja, die Top 3. Also meine Top 3 von den Berggipfeln her, ich habe es vorhin schon gesagt, ist der Hochvogel einer der spannendsten, schönsten und komplettesten Berge überhaupt. Geht momentan nur über 2 Zustiege. Ich habe vor ein paar Jahren durfte ich ganz kurz bevor er gesperrt wurde, noch einen anderen Aufstieg zum Hochvogel genießen, den Bäumenheimer Weg, aufgrund der Felssturzgefahr, die gerade am Berg herrscht, ist er nicht mehr freigegeben. Aber der Hochvogel hat eine sensationelle Aussicht und ist ein wahnsinnig kompletter Berg, von dem her mit Sicherheit einer dieser Top 3. Weiteren Berggipfel für mich der Biberkopf, ganz im Süden, nicht der südlichste, aber fast südlichste Punkt Deutschlands. Der ist auch von seinem Aufstieg her sowas von schön, und wenn du da oben stehst, dann oft hängen da so tibetische Gebetsfahnen noch am Gipfelkreuz. Also du fühlst dich, als ob du auf dem Dach der Welt wärst, obwohl du bei Weitem nicht auf 3000 Metern bist. So hohe Berge gibt es bei uns gar nicht. Aber ja, es ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl, auf so einem Festkoloss zu stehen. Also das wäre für mich die Nummer 2. Nummer 3 ist als Gebiet, das Gebiet rund um die Mindelheimer Hütte im Allgäu. Da geht der Grenzgänger leider nicht durch. Aber da hinten findest du Steinböcke, du hast Berge, die du, also Gipfel, die du beschreiten kannst, ein sensationelles Essen, eine tolle Lage dieser Hütte mit vielen, vielen Möglichkeiten. Das ist so der Ruhepunkt, den ich da im Süden finde. Und ja, immer wieder schön, da auch hinzukommen.
Super, Mindelheimer Hütte, muss ich mal gucken. Hochvogel lasse ich definitiv ausfallen. ja,
genau. Wir finden noch andere Gipfelziele. Also wie gesagt, ich könnte da stundenlang wahrscheinlich drüber reden. Einer meiner ganz, ganz lieben Punkte hier im Allgäu, der ist ungefähr 250 Höhenmeter und so 20 Minuten von meiner Haustür weg. Das ist einfach nur ein Bänkle auf knapp 1000 Meter Höhe, wo du ein bisschen über das Oberallgäu schauen kannst. Aber ja, ich glaube, solche Ecken findest du in jeder Region einfach, wo du einen Ort hast, wo du Kraft tanken kannst, wo du dich zurückziehen kannst, wo du die Aussicht genießen kannst. Da musst du nicht unbedingt auf 2500 Meter aufsteigen.
Das ist wohl richtig. Ein paar Sachen hast du eigentlich fast schon vorweggenommen, aber zum Ende kommt ja immer noch meine 7 Quick-Fragen, die jeder Gast gestellt bekommt. Kurze Frage, die Antwort kannst du so lange machen, wie du dafür benötigst. Berge oder Meer, dein Favorit und warum?
Berge. Alles andere habe ich schon erklärt, warum.
Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst?
Puh, ich glaube, ich würde erstmal alle Gipfel rundherum abgrasen, mir alle Plätze, alle Steine, alle Felsen anschauen, wo ich mich draufsetzen kann und einfach nur genießen. Und wenn du mir sagst, wann und wo ich auf die Hütte kann, dann packe ich jetzt meine Sachen und gehe es mit Sicherheit sofort los.
Aktuell wäre ja diese Situation fast schon Luxus.
Ja, wenn man es dürfte, ja. Momentan blutet einem da eher das Herz, wenn man ja, sich auf so Kleinigkeiten beschränken muss. Auf der anderen Seite, die hohen Berge liegen noch im Schnee bei uns, von dem her alles gut.
Genau.
Vorfreude ist auch eine Freude.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Am liebsten beides. Ich erinnere mich da an eine Tour auf die Rhonenspitze, wo ich beides mal hatte, die übrigens neben dem Grenzgänger liegt, um diesen Kreis nochmal zu schließen. Aber hat beides was. Also sowohl am Abend, wenn das letzte Licht quasi am Himmel ausgeht und die Lichter im Tal unten angehen, wahnsinnig schöne Stimmung, wenn auf einmal die Kühle kommt und ja, du weißt, es ist vollbracht, du bist irgendwo auf dem Berg und kannst jetzt nur noch genießen. Und in der Früh, ich bin durchaus auch in der Lage, früh aufzustehen, habe das viele Sommer auch sehr, sehr ausgiebig praktiziert. Und so das Erwachen eines neuen Tages, die ersten Sonnenstrahlen, du merkst, wie von der Hitze gar nicht, sondern eher vom Licht her, wie die Wärme in dir aufsteigt und ja, breites Grinsen macht sich breit im Gesicht. Ja, könnte ich keinen wirklichen Favoriten herausfinden. Tut mir leid.
Dein Gadget, also ohne welches du nie in die Berge gehst?
Puh, Also die Wasserflasche lasse ich jetzt weg, die war in deinem letzten Podcast nämlich mit. Die ist natürlich auch wichtig, aber ich glaube Wasser, also wir im Allgäu haben den Luxus, dass wir sehr, sehr wenig Touren haben, wo du kein Wasser findest, davon mal abgesehen. Deswegen Smartphone habe ich auch schon gesagt, also Gadgets. Das Wichtigste für mich in den Bergen ist, wenn ich nicht allein bin, meine Freundin. Also weil Momente gemeinsam genießen zu können, man muss nicht reden, man muss nicht miteinander quatschen, sondern einfach nur oben auf dem Gipfel sitzen oder auf einem schönen Bänkchen und du merkst, der neben dir hat genau das gleiche, den gleichen Gedanken gerade und diese gleiche innere Zufriedenheit. Möchte es nicht als Gadget bezeichnen, das würde jetzt falsch sein, aber ja, also das, mit dem ich am liebsten das Haus verlasse, wenn ich in die Berge gehe, ist definitiv meine Freundin.
Sehr schön. Deine Top 3 Blogs, Ressourcen, Zeitungen, Magazin oder was auch immer für mehr Berge?
Puh, schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich lese Fachzeitschriften durchaus. Ich mache jetzt einfach die Werbung. Ich lese die Outdoor ganz gerne. Genauso wie das Alpin-Magazin. Das würde ich jetzt als Fachzeitschriften, da gibt es so viele tolle Sachen. Im Klettersteigbereich ist es mit Sicherheit der Klettersteigführer aus dem Alpin-Verlag. Den kann ich stundenlang wälzen. Genauso wie ich Karten wälzen kann. Also ich arbeite zwar viel digital, habe aber immer eine Papierkarte irgendwo zur Hand von der Region. Auch für Informationsgewinnung sehr, 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 sehr empfehlenswert und aus meiner Sicht auch notwendig, dass ich so eine Karte lesen muss. Im Blog-Bereich. Ich lese ganz gerne einen Urban Hiker, den ich letztes Jahr auch persönlich kennenlernen durfte. Ich lese gerne Couchflucht, Uli Gunde, glaube ich, mehrfach schon genannt worden. Das sind aber spezielle Blogs, die sich komplett von meinem, glaube ich, unterscheiden. Also ich mache viele Tourenbeschreibungen und die machen nochmal was, so spezielle Sachen. Also ich empfehle einfach nur, die Blogger-Szene durchzuwälzen. Da gibt es so viel Inspiration, so viele tolle Berichte, Erfahrungen, Beschreibungen und Ideen, die man sich holen kann. Vitamin Berge ist natürlich auch immer gut, muss ich jetzt sagen, oder?
Vielen Dank.
Gerne. Nein, also ist schwierig und wird auch mit Sicherheit dem nicht gerecht, einen Favoriten rauszufinden, weil jeder Blog hat so viel Herzblut, so viel Inspiration in sich und ist so speziell. Ganz tolle Szene, ganz tolle Menschen, die immer dahinter stecken und sehr, sehr viele lerne ich eben jedes Jahr wieder aufs Neue kennen oder man trifft sich auch, das ist wie so eine kleine Familie, die sich dann auf irgendwelchen Blogger-Treffen zusammenfindet oder auch auf irgendwelchen Outdoor-Messen. Outdoor-Blogs im Allgemeinen ist für mich wirklich eine tolle Quelle der Inspiration.
So, was empfiehlst du gegen Bergweh? Also du musst mal wieder nach Freising für eine längere Zeit. Wie würdest du das hinbekommen?
Vielleicht genügend zum Lesen einpacken. Die Bilder immer dabei haben, das ist bei mir jetzt weniger das Problem, weil die habe ich eh immer irgendwo in irgendeiner digitalen Form bei mir. Am liebsten gar nicht machen. Also nicht so lange weg von den Bergen. Das ist für mich das einzige Rezept, das ich gegen Bergweh habe. Also
ja, okay.
Nicht wegbleiben.
Und die letzte Frage: Wen würdest du gerne mal hier im Podcast als Gast hören?
Das ist spannend. Du meinst ganz allgemein oder im Bloggerbereich jetzt? Oder?
Das ist vollkommen egal. Blogger, Kletterer, Sportler, Hauptsache es hat irgendwas mit Bergen zu tun. Also den Kreuzfahrtkapitän brauche ich jetzt nicht.
Also ich finde, so abgedroschen das klingt, ich finde Reinhold Messner wahnsinnig interessant, weil der eine extreme Ausstrahlung, extreme Persönlichkeit für mich hat. Ich bin ihm mal begegnet, aber das war eher eine Zufallsbegegnung und von dem her, der Mensch hat eine ganz besondere Aura. Und ich glaube, er hat sehr viel zu erzählen. Und wen ich auch spannend finde, den nenne ich jetzt als zweites Mal einen der Huberwurm, Alexander Huber. Den habe ich auch mal hören dürfen, erleben dürfen. Und das sind schon außergewöhnliche Menschen, die in Bereichen unterwegs sind und an Grenzen vorgedrungen sind, die man mit solchen Tun, wie wir Normalsterbliche sie machen, nicht erreichen kann, glaube ich. Man kann aber sehr viel lernen von diesen Menschen in Form von Verzicht, von Fokussierung, von Vorbereitung. Ja, ich glaube, das würde mich mal interessieren, ja.
Okay, dann gucke ich da mal, ob ich da vielleicht irgendwann mal was hinkriege.
Ja, vielleicht, dann schalt mich dazu. Ich würde da gerne mal 2, 3 Fragen stellen.
Die sammle ich dann davor.
Wunderbar, alles klar.
Gut, dann Björn, Grüße ins Allgäu. Vielen, vielen Dank für die Erläuterungen bzw. deine Aussagen. Und ich werde da auf jeden Fall die ganzen Sachen auch verlinken. Und ja, einen tollen Bergsommer und vielleicht schaffen wir es mal zusammen ein Stück irgendwo zu gehen. Und ja.
Würde mich freuen, Robert. Danke. Vielleicht machen wir dann einen Podcast mal draußen, also da, wo wir uns am liebsten gemeinsam bewegen. Ja, nichts unversucht lassen.
Jederzeit,
komm vorbei und dann machen wir eine Tour und dann vielleicht bringe ich dich doch noch auf den Hochvogel auf, wer weiß.
Definitiv nicht.
Okay. Super. Dankeschön.
Bis bald.
Ja, bis bald. Ciao.
Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Berge Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.